der Agile Focal Point Podcast mit Mike Leber und Harald Wild.
Los geht's. Heute zu Gast bei uns im Podcast die berühmten Kanban-Pioniere und Flight-Levels-Gründer, ich sag's mal so. Wobei, da müssen wir nochmal genau dahinter schauen, wie die Geschichte sich darlegt. Klaus Leopold und Sigi Kaldenegger, beide Doktores aus Wien. Also ich glaube, ihr wollt es nicht gerne als Doktoren angesprochen werden, aber es kommt doch immer wieder zum Vorschein. Wichtiger Punkt eben aber heute, die Österreicher sind in der Mehrzahl, Harald. Hm?
Das kann ja ein Vorteil sein.
Ja, 1-0, ich sage es insofern, weil im Fußball ist das eher selten. Aber heute sind wir bei Deutschland einmal in Führung gegangen. Ja, wunderbar. Klaus und Sigi, ich habe schon erwähnt, sind sehr bekannt in dem ganzen Kontext Unternehmensberatung mit und rund um Kanban und eben, ich habe es auch schon erwähnt, Flight Levels. Bevor wir da aber in diese ganzen inhaltlichen Themen einsteigen, würde es uns doch ein bisschen mehr interessieren, was euch, und da müssen wir jetzt aufpassen, auf die Zeit zu achten, eigentlich zu diesen Themen gebracht hat, die ihr heute so betreibt, wo ihr mit euren Kunden unterwegs seid. Was waren so eure eigentlich ursprünglichen Beweggründe, Einstiegsmotivationen und so ersten Schritte in die Richtung dessen, dass ihr heute über Agilität in Unternehmen sprecht?
Tja, zum einen mal danke, dass wir hier sein dürfen. Wie sind wir dorthin kommen zu dem, was wir tun? Also ich habe den Weg über die Praxis eingeschlagen, formulieren wir es einmal so. In meinem früheren Leben habe ich mal was Richtiges gearbeitet. So der offizielle Titel war quasi so CTO von so einer kleinen Startup und wir haben halt ein paar Programmierer gehabt, Teile in Sibirien und so, also interessante Bedingungen. Und wir waren echt schlecht. Und also im Sinne von, irgendjemand hat gesagt, bis wann kannst du das liefern? Wir haben halt irgendwas gesagt, weil es eh wurscht war, es ist zu einem anderen Zeitpunkt fertig geworden. Und wir haben halt dann gedacht, okay, müssen wir schauen, dass wir das irgendwie besser machen können. Und wir haben halt dann ein paar Sachen versucht. Das ganze Thema Scrum und so ist da eher ausgeschieden, weil das war halt für uns irgendwie ja in dieser verteilten Umgebung schwer machbar. Und da bin ich halt dann so auf ein paar Blogposts von David Anderson gestoßen. Corey Ladders war damals noch irgendwie, hat noch ganz viel geschrieben. Jim Benson und so, Carl Scotland. Und das war so die quasi Pionierzeit von diesen Kampagnen. Ich habe mir gedacht, okay, das schaut lustig aus, das könnte funktionieren. Das probieren wir mal. Ich habe das dann quasi eingeführt bei uns im Kontext. Und es war irgendwie spooky, weil so die Leistung ist irgendwie echt, ich würde sogar sagen, durch die Decke gegangen. Und die Leute haben gesagt, eigentlich ist das voll entspannt jetzt bei uns. Und ich dachte, okay, ist ein guter Trade-off, auf dem kann man aufbauen. Was mache ich da eigentlich? Und habe halt begonnen, in das Ganze so ein bisschen rein zu zoomen, was da so eigentlich dahinter ist. Und dann halt, haben halt immer mehr Menschen so angefangen zu fragen, ja, was machst du da mit diesem Kanban und so weiter und so fort, ja, und habe denen halt weitergeholfen und irgendwann haben wir gedacht, okay, jetzt lasse ich mich bezahlen dafür, ne? Also das ist irgendwie so, das war so meine Historie, wie ich in das reingerutscht bin.
Okay, wann war das ungefähr, wo du mit dem Unternehmen unterwegs warst, zeitlich, kannst du das halt nur irgendwie einordnen, oder?
Ja, also das ist immer die Frage, wann beginnt es dann, ne? Weil es war so circa 2008, 2009 in der Gegend, wo das dann immer mehr wurde. Und ja, in Sigi, unsere Wege haben sich ja dann bei einem Scrum-Event getroffen. Wann war das? Das war das 2010, 2011, irgendwas in der Größenordnung?
Ja, sowas, ja.
Tja, das war so meine Geschichte.
Ja, und was war Sigis Weg dann? Bis zu diesem Treffen, was verbindet dich mit diesen ganzen Dingen? Du bist ja Profi-Coach und Unternehmensberater, ne?
Das schon, zu Klaus habe ich immer schon gern Geld genommen. Auch für die Entdeckung der Agilität, in die ich da hineingestolpert bin. Also ganz wesentlich über Bwin, das sozusagen das Pionier- und Vorzeigeunternehmen war in den Nullerjahren, was Skalierung betrifft und auch die Anwendung von primär mal Teammethoden. Und dann bin ich draufgekommen und da war der Greg Larman mal da und hat so gesagt, wie jetzt Skalierung geht und so. Und da haben wir gedacht, das ist schon schräg. Alles, was ich mal über Organisationsentwicklung und Veränderungskultur gelernt habe, ist da ignoriert worden. Sondern der Greg hat einfach gesagt, so geht's und ihr müsst das und das. Und wer nicht rechts macht, der brennt in der agilen Hölle und bla. Und da haben wir gedacht, ja, irgendwie, das muss anders gehen. Und so ist neben dem Interesse für Agilität dann auch das Interesse an agiler Verbesserungsarbeit oder wie ist das eigentlich, also wie muss der Weg sein, wenn das Ziel agil ist? Und wir behaupten ja, der muss auch agil sein. Und so hat sich das dann wirklich so, die Banane reift beim Kunden, sehr viel über Praxisprojekte ergeben für Experimente, also immer noch, aber mit ein bisschen mehr Erfahrungswert mittlerweile, auf den man bauen kann.
Also vielleicht diejenigen, die es jetzt nicht so genau kennen oder euch nicht so genau kennen, also die Frage, ob es da so viele gibt, aber es wird welche geben, da habt ihr ja zwischenzeitlich dann noch eure Zusammenarbeit intensiviert und ihr habt ein Buch geschrieben zum Thema Kanban und Leadership. Habt ihr da, glaube ich, einige Jahre verschiedene Unternehmen begleitet in diesem Dunstkreis. Ja. Und dann kam ja das, was heute ganz stark auf eurer Agenda steht, das Thema Flight Levels.
Ihr habt ja in den letzten Jahren das Thema Flight Levels bekannt gemacht, kann man ja sagen. Also das ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn man das so darstellt. Und einige Zuhörer sind bestimmt Experten oder irgendwo auf dem Weg dahin, wenn es um das Thema geht. Andere sind aber bestimmt noch nicht so weit. Und deswegen wäre es natürlich sehr interessant, dass ihr vielleicht mal erklären könntet, was ist denn das Flight Levels Denkmodell und wozu dient das?
Ja, was ist das Flight Levels? Also woher kommt's? Ich glaube, das ist so schön, wenn man dort beginnt. Ja, also wenn mich Leute in meiner neuen Selbstständigkeit quasi als Berater damals gefragt haben, okay, ja, machen Sie ein bisschen agiler so in die Richtung, dann war das immer die Teamebene. Ja, also sprühe bei den Teams irgendwie agilen Feenstaub rein und dann wird alles gut so in die Richtung. Und da gab es wirklich so ein Moment quasi, wo, ja, es waren knapp 340 Teams, wo halt die Aufgabenstellung war, okay, diese 340 Teams, die werden jetzt gut agil zu machen. Wir haben natürlich gedacht, das ist geil, ja, haben wir schon so den Porsche zusammen konfiguriert, was der alles kann, und haben wir dann gedacht, okay, aber das machen wir lieber doch nicht, weil wir starten da gerade die größte Suboptimierung auf diesem Planeten, ja. Und dann habe ich eben begonnen, so Bilder zu suchen, um die Message rüberzubringen, ja. Also gerade wenn wir jetzt sagen 340 Teams, das ist ja nicht wenig, ja. Und da war immer so der Gedanke, das hat keinen Sinn, wenn wir die ganzen Teams quasi jetzt agil machen, sondern wir müssen eher schauen, dass wir die Interaktionen zwischen den Teams agil machen. Sprich, wir müssen darauf schauen, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Ja? Und da ist dann das erste Mal so das Bild von dem Fliegen entstanden und gesagt, wir müssen etwas höher fliegen. Wir müssen über den Teams fliegen quasi und auf der Ebene koordinieren, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Und daher kommt auch das Flight Level. Es gibt eben drei Flight Level. Flight Level 1 ist das Team, ja, wo wir quasi sagen, okay, wir machen ein Team agil. Flight Level 2, wir fliegen etwas höher und schauen, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Und Flight Level 3, wir fliegen noch ein bisschen höher. Wir sind auf der strategischen Ebene angelangt und stellen uns die Frage, wo fliegen wir überhaupt hin quasi. Ja? Das heißt, wir richten die Arbeit in der Organisation an der Strategie aus und setzen die Strategie um. Das sind quasi die drei Flugebenen. Daher kommen sie. Und die Pointe ist, wenn wir eben eine Organisation in Richtung Agilität bringen wollen, jetzt, wenn man schon das Wort Business Agilität verwenden will, ja, dann hilft es eben nicht, wenn ich sage, okay, wir machen nur Teams agil oder keine Ahnung, wir machen jetzt ein super geiles strategisches Framework, sondern die Pointe ist, dass eben alle drei Flugebenen miteinander spielen müssen, damit es funktioniert.
Mit den agilen Interaktionen kommt jetzt wahrscheinlich der Sigi auch ganz gut ins Spiel, nicht? Weil da gibt es jetzt, kann man unterschiedliche Betrachtungsebenen auf das ganze Modell werfen und die, wo Menschen ganz intensiv ins Spiel kommen, wird es ja besonders spannend, weil nur weil wir jetzt ein schönes, nachvollziehbares Modell haben, sind diese 340 Teams ja jetzt noch nicht Gewehr bei Fuß und sagen, wunderbar, dann machen wir es.
Na, einerseits sind die agilen Interaktionen zentraler Bestandteil des Modells. Das heißt, wir nennen das dann Kernaktivität des Systemdesigns und damit auch des Systembetriebs. Das heißt, Menschen müssen dann miteinander sprechen. Und wie der Klaus gesagt hat, sie sprechen dann across, also Silo und Team übergreifend. Ja, das, wie sagst du manchmal so schön, Klaus, wir bohren mit den Flight Levels Löcher in die Silo, Silos, weil wir optimieren ja nicht die Aufbauorganisation mit, jeder hat einen neuen Jobtitel und jeder braucht viel Training und weiß nicht, was wir für Rollenverständnis, sondern wir lassen eigentlich relativ viel so, wie es ist, was auch für die Leute bedeutet, dass sie auf dem aufbauen können, was sie gut können und was sie bisher auch zum Erfolg beigetragen haben. Und dann schauen wir sozusagen, wie die Verzahnung oder eben Koordination besser hingeht. Und da ist eben Interaktion wesentlich, weil ja durchs Reden kommen die Leute zusammen, sagen die Wiener. Und da ist halt dann die zentrale Frage, wer redet zu welchem Thema, zu welchem Zeitpunkt, mit wem. Und da kann man schon ein, zwei Gehirnzellen investieren im Systemdesign. Und davor ist Interaktion auch schon Thema bei der Einführung von Flight Levels, weil wir die eben nicht generalstabsmäßig verordnen und dann sagen, viel Spaß bei der Umsetzung oder vorzeichnen, so gibt es so Skalierungsmodelle, wo man ein bisschen den Eindruck hat, da hat jemand im Drogenrausch eine Wandtapete bemalt. Eben bei dem Einführungsprozess auch schon Leute beteiligen, und zwar nicht nur schön die Lösung bitte umsetzen eben, sondern was ist überhaupt das Problem, das wir lösen wollen und wie helfen uns die Flight Levels dabei. Und diese Form der Co-Kreation beruht eben auch auf intensiven Interaktionen.
Wodurch unterscheidet sich denn das Flight Levels Modell von den ganzen gängigen agilen Frameworks, die jetzt speziell auch zum Thema Skalierung am Markt verbreitet sind? Jetzt vielleicht auch nicht ausschließlich das gern genommene Paradebeispiel für Silo-Umbau oder Neuaufbau, sondern vielleicht auch die anderen Frameworks.
Also ich glaube, der Sigi hat vorher schon einen wesentlichen Punkt angesprochen und ich baue auf den Zettel auf. Also Flight Levels ist nicht so das Modell aus der Tüte, wie man auf Deutsch sagt, ne? Aus dem Sackerl auf Österreichisch, wo man irgendwie sagt, okay, so funktioniert die Welt und ihr müsst jetzt genau das so machen, sonst werdet ihr in der agilen Hölle braten, sondern so eins der obersten Maxime in Flight Levels ist Nachdenken ausdrücklich erlaubt. Das heißt, Flight Levels ist nicht ein Framework oder ein Rezept, wo wir genau das nachmachen, in der Hoffnung, dass dann halt irgendwas besser wird. Ja, das kommt immer so vor wie so, du schießt halt mit der Schrotflinte ein paar Mal in den Wald rein und wenn du Glück hast, triffst du irgendwo eine Wildsau. Ja, sondern Flight Levels ist eher so ein laserfokussierter Ansatz. Das heißt, wir starten einmal damit, dass wir sagen, okay, was ist denn überhaupt das Problem, was wir hier lösen? Also was wollen wir überhaupt an Verbesserung oder an Veränderung sehen? Und basierend auf dem bauen wir dann quasi zusammen, wie wir dieses Ziel erreichen. Also es ist ja wirklich ein vollkommen laserfokussierter Ansatz. Man hat an und für sich keine Rollen. Also es gibt Flight Levels, Master, Engineer, irgendwas in die Richtung. Man baut auf dem auf, was derzeit da ist, versucht Verständnis zu schaffen, wie die systemischen Zusammenhänge sind. Und basierend auf diesem Verständnis treiben wir Veränderungen voran. Das war jetzt einigermaßen so ein Theorie-Golatschen. Sigi, kannst du da vielleicht noch ein bisschen Fleisch dahinterher liefern?
Ja, nachdem ich immer für die Menschen zuständig bin, weiß nicht, ob so Theorie-Golatschen war, aber ich finde halt, der Zugang ist eben genau ein pragmatisch praktischer, der die Leute von Anfang an beteiligt, weil wie wollen wir denn eine große Verbesserung mit 340 Teams und weiß nicht, wie viele Leuten da drinnen schaffen, wenn die Leute nicht überzeugt sind, dass das, was wir tun, sinnvoll ist. Und wenn wir die Lösung schon vorzeichnen und die Leute dann halt maximal in der Freizeit ihre Probleme dazu sortieren dürfen, dann ist das halt ein anderes Momentum, behaupte ich. Also wenn wir sie beteiligen, einerseits eben, wozu macht man das überhaupt? Und was müssten wir denn tun, damit sie die Verbesserungsarbeit auszahlt? Weil wir dürfen nicht vergessen, die Leute haben schon sehr viele Veränderungssäue durchs Managementdorf oder wie auch immer, Managementsäue durchs Veränderungsdorf, das kann man sich jetzt aussuchen, galoppieren sehen. Und die Frage ist halt immer, wie kriege ich sie und Flight Levels beteiligt die Leute so, dass man ihnen Handwerkszeug gibt und sie selber dann Schritt für Schritt zur Verbesserung führt. Also die Verbesserung findet auch nicht am Ende statt, sondern die ist quasi dem Prozess inhärent in der Art, wie wir arbeiten. Und das finde ich charmant. Und das kenne ich zumindest. Ja, es gibt Open Space Agility und andere Ansätze. Aber ich finde, dass es trotzdem zielorientiert ist und um Business Agilität geht, für mich das Ansprechendste von dem, was so herumkreucht und fleucht. Ohne jetzt ernsthaft alles andere abwerten zu wollen, aber das, wenn du fragst, was ist der große Reiz für mich, dann ist es das.
Also ein sehr empirischer Ansatz, der beobachtet und Tools dann einsetzt, wenn der Bedarf besteht.
Mhm. So. Schön. So hätten wir es einfach sagen können, ja.
Jetzt ist ein spannendes Thema, der Klaus hat es vorher erwähnt, das Thema Rollen, Organisation und so weiter. Zwar insofern spannend, nachdem wir einige Jahre jetzt Methoden diskutiert haben mit viel Engagement und Zertifikaten und allem, was dazugehört, haben meines Erachtens, ich weiß nicht, ob der Harald das teilt, aber meine Beobachtung ist, jetzt kommen plötzlich wieder Organisationsstrukturen in den Vordergrund. Also in den letzten 2 Jahren habe ich jede Menge Veröffentlichungen über alle möglichen Topologies und weiß Gott, was alles gesehen und habe so den Eindruck, da ist gerade ein starker Fokus drauf. Flight Levels ist ja da hier eher, naja, wie würde man sagen, auch zurückhaltend. Nicht? Und ich hätte jetzt verstanden, da konzentrieren wir uns einmal primär auf Wertefluss und das unter dem Aspekt der Interaktionen. Völlig unabhängig davon, wo die einzelnen Leute in der Organisation wohnen. Wie ist denn da euer Zugang in der Praxis? Irgendwo sind Organisationsstrukturen, spielen ja dann doch eine Rolle. Nicht? Also wie kommt denn das dann eurer Erfahrung nach da ins Spiel, wenn wir von Flight Levels sprechen?
Ja, also ich sage mal so, also das kommt ja nicht von irgendwo her, dieser Fokus auf die Ablauforganisation versus Aufbauorganisation. Wenn ich jetzt wieder mal ein paar Jahre zurückgehe, also ich habe das immer beobachtet, oder immer ist jetzt ein sehr großes Wort, das ist nämlich echt häufig, aber ganz, ganz häufig beobachtet, dass man halt in einem ersten Schritt einmal die Menschen woanders hinsetzt. Ne? Also du beginnst halt einfach einmal mit einer Reorganisation und dann sitzen alle richtig und dann geht's endlich, ja. Und ich glaube, ich habe über die Jahre schon echt eine hohe Enttäuschungskompetenz aufgebaut, weil unterm Strich hat es halt doch nicht so gut funktioniert. Ne? Und das war immer dieser heilige Gral da, dass man sagt, okay, und wenn die Leute jetzt richtig sitzen, wenn wir endlich die optimale Aufstellung der Organisation gefunden haben, dann kommen wir ohne Abhängigkeiten aus. Und das ist meiner Erfahrung nach ein Märchen. Sobald irgendwie mehr als, was eine 10, 20, 30 Leute zusammenarbeiten, habe ich noch nie eine Organisation gesehen ohne Abhängigkeiten. Wurscht, wie ich das aufstelle. Ja? Und ich kann natürlich von, funktionalen Silos auf cross-funktionale Silos umsteigen, fair enough, ja, ich kann auf Produkt-Silos umsteigen, ich kann auf Customer-Segment-Silos umsteigen, aber ich werde immer irgendwie, also mir wird immer irgendwie die Aufbauorganisation in den Weg kommen, dass es eben nicht flutscht. Und deswegen, genau Mike, was du vorher gesagt hast, sagen wir bei Flight Levels, okay, wir gehen quasi über die Ablauforganisation rein. Das heißt, wir blenden einmal so gut wie möglich das Workchart aus. Es ist ja da, ja. Aber mit einer sogenannten Work Systems Topologie bauen wir sowas wie eine virtuelle Organisation, wo wir eben sicherstellen, dass quasi die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Themen arbeiten. Das heißt, wie du gesagt hast, Mike, die Organisation ist da. Die können wir nicht wegdiskutieren. Aber das Spannende ist, wenn man so eine Work Systems Topologie baut, ja, da ist man am Anfang konzeptionell am Zettel unterwegs, ja. Und man merkt dann, wo permanent die Aufbauorganisation quasi reinfunkt, wo sie Schwierigkeiten hat. Und dann können wir basierend auf dieser Erkenntnis, und da sind wir wieder bei dem davor, wir geben nicht die Lösung vor, so ist es optimal, sondern wir bauen Verständnis für die eigene Situation auf. Und wenn wir dann sehen, okay, da ist uns die Aufbauorganisation aber massivst im Weg, naja, dann wäre es wahrscheinlich schlau, wenn wir sie ändern. Ja? Aber der Punkt ist, das ist ein Learning, was wir gemeinsam generieren. Das ist nicht, das Framework sagt, so muss die Aufbauorganisation sein, sondern in unserem Kontext müssten wir das verändern. Ja, aber wir gehen quasi über die Ablauforganisation, über den Wertfluss, wie du das gesagt hast, Mike, rein und sehen, wo klemmt es im Wertfluss und dann können wir darüber reden, ob wir uns woanders hinsetzen. Aber das ist jetzt der zweite Schritt.
Jetzt bringe ich wieder ein bisschen den Siegel ins Spiel, weil das Spannende ist, ihr habt es ja auch mit den Flight Levels, nicht? Ebene 2, mehrere Teams koordinieren sich, Ebene 3, das Ganze findet schon auf einer sehr weitreichenden Perspektive statt, nämlich Strategie-Mechanismen, wo wenn es nicht funktioniert, die Leute zumindest sich die Köpfe aneinander reiben, ich wollte schon sagen einschlagen, also wo man dann die Tensions spürt, und das, da wollte ich wieder darauf zurückkommen, ist ja in der Praxis sehr oft der Fall, weil wir kommen aus Organisationen, die suboptimiert aufgestellt sind. Nicht? Jeder hat sein Abteilungsziel, jeder Abteilungsleiter sein Fürstentum, und wie gesagt, Flight Level 2 und 3, da kommt es ja auf den Tisch. Und jetzt ist die spannende Frage, gar nicht an Organisationsstrukturveränderung denkend, wie geht man dann damit um? Am besten, wenn man diese Dinge jetzt erstmal aufdeckt, sind Flight Levels dann überhaupt das primäre Thema? Wenn man mal feststellt, hoppla, wir können und wollen ja gar nicht miteinander.
Sind die Flight Levels das primäre Thema? Also ich glaube, sie sind nie das primäre Thema, so wie Agilität hoffentlich nicht das primäre Thema ist, sondern dass wir in einer bestimmten Situation sind, was verbessern wollen, was auch nicht immer bei allen so klar ist. Aber es gibt da Ist-Situationen, und was du jetzt an Spannungen oder Konflikten ansprichst, also da habe ich ein konkretes Beispiel aus dem letzten Jahr, wo es ganz stark, und zwar auch deklarierterweise, weil so wie Harald sagt, empirischer Ansatz, die Leute sind ja auch nicht dumm, sie haben viele Erfahrungen, auf die man bauen kann, und sind durchaus bereit, die Probleme, die sie sehen und erleben, auch zu adressieren. Ja. Wenn man sie mit guten, pragmatischen Hilfestellungen versorgt, dann bauen sie auch gute Lösungen, ohne dass man das vorzeichnen muss, wie das geht. Und bezüglich Gruppendynamik, um jetzt auf das Fallbeispiel zurückzukommen, da war eingestandenerweise schon in der Phase, wo wir mal überhaupt sondiert haben, da war vom Flight Levels noch gar nicht die Rede, was da überhaupt so los ist und warum Verbesserung, sonst wären wir ja gar nicht gekommen, warum Verbesserung gewünscht ist. Und da war ganz stark der Tenor, Kultur des Miteinander ist verbesserungswürdig. Ja, und da kannst du jetzt sagen, ja, das ist doch überhaupt kein Flight Levels Thema. Und ich behaupte aber, in der Art, wie wir uns jetzt nicht primär Flight Levels, sondern dem Thema Verbesserung, nämlich irgendein Sponsor, behaupte ich jetzt einmal, muss sich überlegt haben, er möchte diese Verbesserung, steht dafür ein und sondiert einmal, hoffentlich, und sagt, okay, so geht's. Und da in dieser Phase ist für mich wichtig, und das ist beim Klaus vielleicht ein bisschen anders, weil oft Flight Levels bestellt wird. Aber für mich ist wichtig, dass wir uns noch nicht sofort auf irgendwie Lösungsmethodik hauen, sondern den Leuten mal zuhören und auch schauen, was zwickt sie wirklich. Und in dem Fallbeispiel war es so, dass dann viele klärende Gespräche überhaupt mal sowas wie Change Readiness oder Bereitschaft hergestellt haben, dann schlussendlich sehr wohl mit Flight Levels, aber halt nach einer längeren Prüfungsphase oder Sondierungsphase am Anfang. Und das war für mich so ein spannendes Beispiel, was ich öfters erlebe, dass man gut beraten ist, eben die Situation wirklich sorgsam zu erkunden, da die Leute mitzunehmen, zu beobachten, ihnen zuzuhören und dann zu sagen, okay, wir machen jetzt Flight Levels oder wir machen jetzt dieses oder jenes.
Das heißt, das klingt jetzt nach einem, wie soll man sagen, großen Hebel für sowohl für die Unternehmen, die jetzt, wie du sagst, bestellen, weil sie glauben, ein bestimmtes Modell bringt sie aus ihrer Misere oder bringt sie irgendwo ins Nirvana, und umgekehrt die Berater, Coaches, Change Agents, Agile Coaches, die da vielleicht, bevor sie sich auf ein Modell stürzen oder irgendwelche Techniken, Frameworks, dass man vielleicht erst einmal das Einmaleins der, naja, wie soll man sagen, der Systemberatung sich zur Hand nimmt und einmal sagt, was hat man da für Dynamiken drinnen, die Leute miteinander in Dialog zu bringen, die Kultur ein bisschen ins... Ist das so ungefähr das Spektrum?
Absolut, absolut. Ich behaupte, das ist jetzt nicht nur am Anfang, sondern das bleibt uns auch. Und das taucht auch, weil dein eigentliches Beispiel bei der Frage war ja, die Leute sollen jetzt sich miteinander koordinieren hinunter, was ist, wenn die gar nicht miteinander können oder wollen, weil es da irgendwie lange Geschichten und so weiter gibt. Natürlich habe ich so Situationen, aber ich würde jetzt nicht vom Ausnahmefall ausgehen und sagen, Jesus, da müssen wir ja ganz vorsichtig sein, da können wir ja gar nicht und Wahnsinn, sondern die Gruppendynamik habe ich, egal welche Methodik ich anwende. Ja, und das ist halt immer die Frage, tue ich so, als ob es das nicht gäbe, und oder sage ich, irgendwann haben wir mal klären, Störungen haben Vorrang, wenn sie dysfunktional sind, muss ich vielleicht die Ebene wechseln und sagen, ich kann jetzt nicht an Business-Agilität arbeiten, sondern müssen einmal da, Vertrauen, psychologische Sicherheit, wie auch immer, und das geht halt auch nicht auf Knopfdruck. Ja. Aber so wie in dem Fallbeispiel waren wir gut beraten, uns da wirklich gut Zeit zu lassen und auch Vertrauen herzustellen, uns als Beraterinnen gegenüber. Und ich glaube, das ist wichtig, egal in welcher Phase der Flight Levels Implementierung.
Ich glaube, es ist ja auch immer wichtig, dass man in der Lage ist, in irgendeiner Form im Unternehmen sozialen Dissens aufzulösen, dass man, sage ich mal, professionelle Kommunikation am Ende nicht behindert, ne? Das, den Fluss von Kommunikation. Und das Transparentmachen von Arbeit ist ja schon für ein Unternehmen auf der einen Seite manchmal schockierend, auf der anderen Seite aber auch extrem hilfreich. Aber immer wenn Menschen zusammenarbeiten und Arbeit dann auch noch transparent ist, dann gibt es da ganz viele Abhängigkeiten. Und wie wichtig ist denn aus eurer Sicht das Abhängigkeitsmanagement, um mit Kanban oder Flight Levels erfolgreich zu sein? Oder geht es überhaupt noch um Abhängigkeiten? Was müssen Unternehmen denn beachten oder lernen?
Ich glaube, wir können fast so Copy-Paste machen von der Antwort davor, weil ich echt glaube, dass es eben, wenn es darum geht, Abhängigkeiten unter Kontrolle und auch Kontrolle unter Anführungszeichen zu bekommen oder handhabbar zu bekommen, dass man über die Ablauforganisation quasi reingehen muss. Das heißt, die Frage ist, wie arbeiten die Leute zusammen? Das versuche ich zu transparent zu machen und somit sind quasi im Ablauf die Abhängigkeiten drinnen. Ja, und basierend auf dem geht es dann los und wir adressieren die Abhängigkeiten. Also es ist, ich glaube, es gibt, also zumindest, sorry, ich habe kein magisches Instrument, wo man sagt, wenn du jetzt die Organisation so oder so aufstellst, dann bist du alle Abhängigkeiten los. Ich glaube, Abhängigkeiten, das ist ein aktives Arbeiten. Du wirst immer irgendwo Abhängigkeiten haben, weil ja, die einen haben halt Marketing gelernt, die anderen haben Informatik gelernt und die anderen haben Juristerei gelernt. Ja, es ist halt mal so.
Es ist spannend, weil, ich meine, ich bin ja auch Flight Levels Berater, muss ich dazu sagen. Ich war ja auch bei dir in deinem Coach-Programm, wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, auf die Möglichkeit für die, die es interessiert. Und in meiner Praxis versuche ich, und es kommt auch oft ganz gut an, diesen Begriff Abhängigkeiten ein Stück weit zu deklinieren. Ne? Und irgendwann wird dann aus Abhängigkeiten Zusammenarbeit. Das ist noch einmal eine wesentliche Nuance in der Bedeutung. Ne? Weil Abhängigkeit heißt ja irgendwie Silo, das heißt ja irgendwie die da. Und jetzt nochmal zurück zu Flight Levels. Du hast ja vorher so bildlich auch so ein bisschen angesprochen, wie weit wir das halt bei Audio transportieren können, dass es da ja die Koordinationsebene gibt und dann nochmal die Strategie drüber, die Sicht, wozu das Ganze. Und sobald wir da mehr Klarheit haben, brauchen wir gar nicht mehr so sehr über Abhängigkeiten sprechen, sondern wir sagen, okay, eigentlich sitzen wir im selben Boot, wollen hoffentlich jetzt das gemeinsame Ziel in die und die Richtung erreichen. Jetzt geht es nur um die Frage, wer, was, wann, wo. Ja, und das ist auch noch mehr spannende Nuance. Oder, und das kommt mir auch nicht mehr so als Punkt, Interdependenz. Ne? Weil dann ist wieder das Spannende, weil das ist ja so dieser Trigger zur Komplexität, dass man sagen können, wie du es gerade erwähnst, das werden wir ja nicht los. Aber es ist eine Abhängigkeit, die wir auch nicht durch irgendeinen Mechanismus auflösen können, außer dass wir sagen, setzen wir uns gemeinsam ans Steuer des gemeinsamen Bootes. Ne?
Na, jetzt, Mike, danke für das Bild. Da darf ich dich in der Zukunft referenzieren, weil das finde ich nämlich echt sehr schön, dass man nämlich, also du framest es ins Positive, ja. Und, genau. Weil es ist, und das ist es unterm Strich, ja. Mhm. Ich habe mit Troy McGinnis ein bisschen herumversucht, das sind so Blockaden, die in der Zukunft auftreten, aber wir waren immer noch im Negativen drinnen. Aber eigentlich geht es darum, dass wir diese Abhängigkeiten, also brauchen ist vielleicht zu viel gesagt, aber die sind halt da, die werden nicht weggehen. Ne? Also es ist quasi, eine Abhängigkeit ist ein Trigger für eine Zusammenarbeit. Das finde ich super schön. Vielen Dank dafür.
Ja, es ist in eurem Modell eigentlich eh drinnen, aber wir wollen ja auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Das ist für die Hörer, glaube ich, auch spannend. Das Buch, da werden wir auch noch mal darauf hinweisen, das neue Buch, da steht ja schon sehr viel drin. Und eine spannende Frage ist ja für viele wahrscheinlich auch offensichtlich, es gibt ja sehr viele Ähnlichkeiten mit Kanban an mancher Stelle, speziell wenn man auf die Teamebene schaut, aber auch wenn man auf Boards schaut und dergleichen. Nicht? Und jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass du, Klaus, ja einer der Kanban-Pioniere warst, die, würde ich mal sagen, im deutschsprachigen Raum gemeinsam mit einigen wenigen anderen, ich nenne jetzt einmal IT Agile, ein paar Kollegen von dort und gibt es noch ein paar, aber dann auch international Kanban bekannt gemacht haben. Heute bist du mit Kanban nicht mehr so sehr unterwegs, sondern eben hast dich, glaube ich, voll und ganz deinem Modell oder eurem Modell gewidmet. Das ist die erste Frage mal, was hat dich weg von Kanban und eher hin zu Flight Levels gebracht? Und die zweite Frage wäre dann eigentlich, wo ist der Unterschied?
Ja, da gibt es ja gar nicht, da kann man ja Stunden drüber philosophieren. Wenn man es irgendwie versucht, einzukochen, dass der Sirup überbleibt, Also ich meine, es waren ein paar so Trigger-Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, da komme ich mit Kampern jetzt nicht mehr weiter. Ja? Also sobald ich irgendwo in diese skalierten Umgebungen gekommen bin, also wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel sind, 340 Teams, ja, also wenn ich in einer Umgebung komme, wo man 340 Teams hat, ja, da hilft mir das Wissen, wie ich ein Board baue, nur beschränkt. Und das ist auch nicht meine erste Frage, die ich habe, wie schaut unser Board aus, sondern die erste Frage ist, welche Boards brauchen wir überhaupt? Ja, also muss ich vorstellen, da laufen 340 Teams, die an ich weiß nicht wie vielen Produkten arbeiten, wo ist da überhaupt eine Wertschöpfung und so weiter. Und da habe ich zumindest keine Antworten in Kampa mehr gefunden und ich habe versucht, meine eigene Sprache dafür zu verwenden. Ich habe es vorher schon mal gesagt, das ist sowas wie diese Work-Systems-Topologie, ja, wo wir quasi rausfinden, okay, welche Boards brauchen wir überhaupt, bevor ich überhaupt einmal dorthin komme, dass ich sage, okay, und jetzt bauen wir ein Board. Ja. Also das war so einer der ersten Trigger-Momente, also wo ich so abgewichen bin quasi. Und dann ist es mir vorgekommen, vor allem wenn man so auf Flight Level 2 unterwegs ist, wo man halt dann die Arbeit von 100, 200 Leuten oder 50 Leuten irgendwie koordiniert, dass die Boards anders aussehen. Ja, jetzt gibt's in Kanban halt so ein Regelwerk, was man da alles haben sollte, damit das ein reifes Kanban-System ist. Und keine Ahnung, Service-Klassen und die dritte Ableitung von einem Cumulative Flow Diagram wäre gut, wenn wir machen würden und so weiter. Ja. Und mir ist es immer so vorkommen, okay, das ist so ein Feng Shui-konformes Board-Design, ja, und dann ist quasi alles irgendwie gut. Und das habe ich alles nicht mehr gesehen. Also am Flight Level 2 sind die Boards teilweise wesentlich simpler, wo ich sage, da brauche ich nicht so viel Ballast, würde ich heute formulieren, rundherum. Und ich habe mich quasi dann immer mehr begonnen, von Sachen zu lösen. Und mir ist vorgekommen, bei Kampern ist immer mehr dazukommen. Und da kommt noch was dazu und da kommt noch was dazu. Und da sehe ich, sage immer, mit dem rechten Ohr kann ich auch noch wackeln. Und mir ist vorgekommen, das ist immer mehr und mehr und mehr geworden. Und ich wollte eigentlich schlanker werden. Und das ist das, wo es dann wirklich auseinandergegangen ist. Also ich glaube, Flight Levels ist wesentlich schlanker und fokussierter, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Also erstmal danke für deine Offenheit. Es geht uns ja hier auch gar nicht verschiedenste Methoden gegeneinander zu stellen, sondern eigentlich ein bisschen so das Verständnis zu haben, wie die aneinander liegen könnten, beziehungsweise eben wo Unterschiede zu finden wären. Also mir wird da nochmal das Wort Pragmatismus einfallen, das der Sigi vorher erwähnt hat. Und das passt wahrscheinlich genau in die Richtung, dass Flight Levels wirklich bewusst, ich sage es jetzt nicht einfach, aber gut verständlich sein will, und im Vorgehen pragmatisch bleiben will, so wie du sagst, dass man dann jetzt, ich meine, du hast ein Mathematik-Degree, nicht? Aber dass man das eben nicht als Voraussetzung braucht, um dann irgendwie mehr draus zu machen.
Ja, genau. Die FH in Wien hat einmal so einen schönen Spruch gehabt, praktisch ist auch theoretisch am besten. Und ich glaube, das ist so, was ich hoffe, dass im Flight Level so drinnen ist. Das ist so der volle Pragmatismus und aus dem Praktischen raus quasi zusammengebaut. Ja, also Sigi, du wolltest was drauf haben.
Nein, ich wollte nochmal, also, halt so kurz, apropos Simplify Your Life, so kurz gesagt hat, das hat sehr viel mit einem empirischen Ansatz zu tun. Und was mir nach wie vor gefällt, ist, dass die Empirie, die wir anstreben, im Zweifelsfall auf Kosten der Theorie halt die Erfahrungen sind, mit denen die Leute arbeiten oder das, was sie als Arbeitsalltag erleben. Ja. Und von dort weg, natürlich guiden wir, natürlich ist das ein sehr kluges Modell, gerade in der Einfachheit. Und trotzdem geht es immer darum, dass die Leute ausgerüstet werden, selber was zu gestalten, was mir halt so besonders gut gefällt. Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt, weil ich habe ja auch einen kleinen Dissens, weil ich komme aus der systemischen Organisationsberatung. Und da ist man mit der Zeit wird alles fad irgendwann, weil ich Flight Levels Pensionist sicher. Und die nächste Innovation kommt, wie auch immer, aber was mir dort dann mit der Zeit wirklich auf die Nerven gegangen ist, ist die Reflexions- und Kulturlastigkeit. Und was mir bei Flight Levels gefällt, dass du wirklich am operativen Herzen unterwegs bist. Also wir machen keinen extra Change irgendwo, sondern wir machen die Arbeit, die Leute täglich beschäftigt, sichtbar. Und das halt nicht nur auf Teamebene, sondern übergreifend. Und das finde ich schon, öffnet die Augen, gibt den Leuten nochmal neue Perspektiven und schätzt trotzdem und würdigt das, was sie erarbeitet haben bisher, weil das sind eben nicht lauter Nuller, dem man jetzt irgendwie über Business Agilität die Welt erklären muss, sondern die wollen was in die Hand geben, damit sie sich verbessern, also die meisten halt, damit sie sich verbessern können. Und das ist halt lässig, weil das dort passiert, wo sie sowieso arbeiten, nicht irgendwo anders. Also mit Ausnahme halt eines gewissen Einführungs- oder Ramp-Up-Prozesses oder wie sagen wir immer, die Runway, die wir brauchen, damit wir mit Flight Levels abheben können, das natürlich schon. Aber ansonsten, der Betrieb selber ist dort, wo der Hase läuft quasi, der Business-Hase.
Da passt jetzt ganz gut eine Frage dazu, die wir eigentlich schon ein Stück weit adressiert haben, vielleicht kann man es noch ein bisschen zusammenfassen. Nämlich, wir reden von Change. Du hast schon gesprochen, es ist jetzt Change sehr direkt verknüpft mit dem, was man eigentlich erreichen will. Wir haben schon gesagt, agil ist nicht so direkt das Ziel, sondern Unternehmen haben ja ganz konkrete Ziele, ganz andere Ziele als agil. Und auch keins der Modelle ist Teil der Ziele. So, jetzt haben wir schon vorher gesprochen über dieses Thema systemische Herangehensweise in den Interaktionen. Wenn man es subsumieren würde, was sind denn so die wirklichen Essenzen, die Eckpfeiler, damit Change funktionieren kann auf so einer großen Bühne? Was sollen Berater beachten? Was sollten vielleicht Unternehmer, die künftig vielleicht noch einmal bestellen, noch einmal überlegen, bevor sie bestellen?
Ja, aber wo bestellen? Also ich komme nochmal zurück, wenn wir jetzt mal mit den Personen beginnen, weil natürlich, um mir selber mal fröhlich zu widersprechen, gibt es Rollen, die handlungsleitend sind, wenn wir Flight Levels nützen wollen. Und das Entscheidende ist, Flight Levels genauso wie Agilität insgesamt ist ein Mittel zum Zweck. Die Frage ist, was ist der Zweck? Also was wollen wir erreichen? Und das definiert die Rolle, die wir Sponsorin nennen. Und ich glaube, das ohne jetzt der Hierarchie, also Hierarchie über alles, aber da braucht es eine gewisse Organisationspower, um spezielle zu Flight Level 2 oder auch 3 oder bei Systemarchitekturen, um so eine Initiative nicht nur anzukicken, weil das passiert ja eh oft, dann tun wir irgendwie Initiativen fröhlich verabschieden, sondern dass man die wirklich gemeinsam gestaltet, durchgängig, so in Richtung kontinuierlicher Verbesserung. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Instanzrolle, wie auch immer, die oft vernachlässigt wird. Also da werden immer noch Guerilla-Aktionen auch mit Flight Levels gestartet, wo man sich dann wundert, warum das nicht ins Fliegen kommt. Aber wenn du diese Anbindung, und da sind wir sehr wohl dann wieder bei der Aufbauorganisation, weil starke Power-Sponsorin kommt aus der Aufbauorganisation, das kommt nicht von irgendwo her. Aber das ist essentiell. Und das Zweite, was ich jetzt auf der Person- oder Rollenebene, oder womit wir halt sehr gute Erfahrungen haben, ist, wir reden von Komplexität und es ist halt nicht gleich alles safe, sondern wir müssen uns mit Unsicherheit auseinandersetzen. Und es hilft, wenn man die Veränderung, die notwendig ist, damit wir uns verbessern können, wenn das von einem Change-Team, also idealerweise großfunktional und hierarchieübergreifend besetzt, wenn so eine kleine Gruppe an Willigen und hoffentlich auch Fähigen da Verantwortung übernimmt, nicht die Lösung auszuarbeiten, sondern den Prozess zur Lösung zu moderieren. Ja. Und ich glaube, die beiden Kerndinge, natürlich gibt es Stakeholder, Change Agents und so weiter, aber die beiden Kerndinge, mit denen habe ich schon sehr gute Erfahrungen, wenn man das mal anvisiert.
Wir haben ja immer so ein bisschen die Betrachtungsweise, was können denn die obersten Führungsebenen im Unternehmen besser machen oder anders machen und was können denn Coaches und Berater im Unternehmen anders oder besser machen. Was ist denn aus eurer Sicht das, was der Vorstand wissen sollte, tun sollte, können sollte? Wo sollte er involviert sein? Wo sollte er vielleicht eher die Finger rauslassen?
Es ist immer die Frage, was ist meine Einflugschneise? Ja? Was man häufig sieht, wenn so, ich bin jetzt auf der Board-Ebene unterwegs im Sinne von Flight-Level-Board, wenn man so ein Flight-Level-Board baut, wo so ein Flight-Level 3 mit Flight-Level 2 zusammen ist, dass dann Vorstände in so eine Rolle reinkippen, dass sie quasi die Projektleiter aller Projekte in der Organisation sind. Das wird halt dann einigermaßen schwierig. Ja? Also ich glaube, es geht eher darum, dass man sagt, okay, es geht darum, strategische Weichenstellungen zu treffen, hoffentlich mit Feedback aus der Organisation natürlich, aber dann die Organisation auch daran arbeiten zu lassen, also jetzt aus einer technischen Perspektive gesehen.
Ja, und wenn ich noch dazu, was sollen Sie wissen, Ich denke, es schadet nicht und speziell der Klaus hat ja da viel Ansatzpunkte und auch der Podcast dieser Ansatzpunkt aufgelegt, ausgearbeitet, sich ein bisschen zu orientieren, was denn Flight Levels und Business Agilität ist und kann, wie man das nützt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass sich die Leute auf einen offenen Dialog einlassen und auch kritische Fragen zu, also hoffentlich ehrlich zu beantworten, bereit sind. Und ich denke dann in der Folge, apropos Sponsorship, und es muss nicht jeder Vorstand der Sponsor werden, aber wenn das mit Flight Levels was werden soll und gerade auf Strategieebene brauchst du dann auch nicht nur einen, sondern müssen ja mehrere mitziehen, dann ist schon gut, wenn es auch ein Format gibt, wo wir das kultivieren, was vielleicht der Vorstandsebene nicht gang und gäbe ist, ja, was man gern Sparring-Partnership nennen, wo eben Grundhaltungen, ohne dass man jetzt sagt, ja, und du musst aber offen sein und du musst aber die Scrum-Values auswendig können und dann auch noch leben, sondern dass man auch pragmatisch sich mit den Themen beschäftigt, die Vorstände umtreiben, weil die sind auch nicht deppert, weil das ist ständige Management-Bashing, wo wir uns quasi für die Hierarchie revanchieren scheinbar, das geht mir ja auf die Nerven. Und die Frage ist eher, wie können wir in eine sinnvolle, idealerweise hilfreiche Interaktion kommen auf der Ebene. Und wie gesagt, es gibt da Formate, wo wir da ganz gute Erfahrungen haben. Und ich glaube, ein Stück Wissen eben auch, dass es darum geht, dass sich die wirklich engagieren und nicht die nächste Initiative irgendwo verabschieden, links unten. Und dann macht's mal, sagt's mal, was rauskommt. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, wenn wir diese Messages rüberkriegen.
Um das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, wenn man Arbeit transparent macht, wenn man Werteströme generieren will, dann ist es ja für Menschen im Unternehmen essentiell, dass das System des Unternehmens das auch unterstützt. Und gerade die höheren Führungsebenen sind ja, sag ich mal, umso höher man geht, umso mehr sind sie wahrscheinlich dafür verantwortlich, wie das System im Unternehmen funktioniert. Aber umso mehr sind Sie auch diejenigen, die das System in der Vergangenheit gebaut haben. Wie oft begegnet euch das, dass dieses Verständnis für das System des Unternehmens entweder fehlt oder der Veränderung am Ende im Weg steht oder vielleicht ja auch auf der anderen Seite der wachsenden Erkenntnis etwas Gutes beschert im Unternehmen?
Also ich kicke jetzt einmal kurz an, versuche mich kurz zu halten. Also die zentrale Erkenntnis, die erwachsen sollte bei einem potenziellen Sponsor oder Sponsorin oder halt Vorstand, ist you are part of the problem we are trying to solve. Das heißt, so wie du sagst, ob sie es jetzt wahrgenommen haben oder nicht, ob sie es selber geerbt haben oder nicht, aber ihre Verantwortung, mein Verständnis, ist, dass sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen und eben System Zusammenhänge schaffen, damit alle den Job tun können, für den sie da sind, was sie gerne können, gut tun und eben auch dementsprechend Qualität liefern. Und oft ist das schon ziemlich schwierig, dass man da Bewusstsein kriegt, ja, dass sie quasi in dem Problem oder am Problem beteiligt sind, das nicht jetzt einfach delegieren können, sondern aktiv auch an der Lösung mitarbeiten. Ja, das würde man so als erster Aufschlag. Klaus, was denkst du?
Du hast jetzt eh schon auch gesagt, was mir noch im Kopf herumgeschwirrt ist. Also ja, du bist Teil des Problems, aber das Schöne ist, somit bist du auch Teil der Lösung. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man da quasi ansetzt. Also im Buch Agilität neu denken habe ich gesagt, okay, das erste agile Team in einer Organisation sollte das Management-Team sein, ja. Und das war jetzt nicht damit gemeint, dass die sich jetzt eine Tafel aufziehen, wo halt dann To-Do-Doing-Done draufsteht. Und wir, na, also das ist nicht das, was ich meine, sondern es geht eher darum, was auch Sigi vorher gesagt hat, dieses Sponsorship. Ja, also wir haben auch, also wir wollen das auch, ja. Und auch wirklich involviert zu sein, weil häufig ist ja das so, dass diese Agilität bestellt wird. Ja, du schaust in einem Katalog nach, wer bietet irgendwas an und dann bestellst du es, so wie, okay, im Unternehmen ist was kaputt, in der Maschine Unternehmen ist etwas kaputt, da bestellen wir ein paar Schrauben nach, das heißt jetzt halt Agilität und dann kommt der Mechaniker, schraubt es rein und dann geht das Räderwerk wieder. Und das ist halt, glaube ich, genau die Idee, wie es relativ schwer funktioniert. Ja, also wenn ich sage, okay, du bist Teil der Lösung, heißt es auch, dass man auf dieser Ebene auch etwas verändert, ja, und ja, aktiv in den Prozess involviert ist und nicht quasi die Puppen tanzen lässt quasi.
Das heißt, auch die eigene Rolle in dem Change zu verstehen und in der richtigen Rolle zu sein, um die Lösung zu unterstützen und nicht im Endeffekt das Problem schlimmer zu machen. Ist vielleicht auch nicht immer so ganz einfach. Aber das Gleiche gilt ja oder Ähnliches gilt ja auch für Berater oder agile Coaches. Das heißt, auch da muss man seine Rolle verstehen. Man muss, glaube ich, auch das Unternehmen verstehen, die Nöte verstehen. Wie seht ihr denn da die Rolle des Beraters oder des Coaches? Ich meine, natürlich mit dem Flight Levels Coach Programm habt ihr wahrscheinlich eine sehr genaue Vorstellung davon. Aber wie ist denn eure Vorstellung von den Coaches und Beratern im Unternehmen?
Meine Vorstellung ist, dass sie als Chamäleon, also Helping Chamäleon ist mein Lieblingsbild. Also tatsächlich ist es ja nicht eine Rolle, sondern wir brauchen eine ganze Facette von Dingen, apropos agile Interaktionen, wo wir, so wie wir vorher gesprochen haben, auf unterschiedliche Situationen reagieren können. Und ich behaupte, ein guter Flight Levels Coach hat eben nicht nur die technische Expertise, sondern der hat auch ein gruppendynamisches, ein psychologisches Grundverständnis. Der kann Interaktionen moderieren, der kann trainieren. Und das sind ja schon sehr unterschiedliche Register. Und ich würde ihn eher als Allrounder beschreiben, der hoffentlich empathisch und, wie sagt der Klaus so gern, situationselastisch wird, das war mal so populär geheißen, situationselastisch reagieren kann, ja. Und auch agieren kann, nicht immer nur reagieren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es gibt nicht so das Silver Bullet, wenn du das machst als Flight Levels Coach, dann wird alles gut. Sondern die Situationen sind halt sehr unterschiedlich und ich glaube, die Interaktionen, das war eh der Ausgangspunkt des Gesprächs, die Interaktionen gut zu gestalten und das halt in unterschiedlicher Weise zu tun, mal eher auf der technischen Systemdesign-Ebene, mal auf dem Veränderungsdesign, weil Veränderung geht ja auch weiter, wir wollen ja auch im Betrieb Sachen verbessern. Das glaube ich, die Kunst.
Wenn man aus der Verbesserungsecke kommt, ist es ja auch immer ganz wichtig, den Unterschied zu kennen. Und ich habe das öfter in Unternehmen erlebt, dass man es leider verpasst hat, vorher zu messen oder sich eine Metrik zu überlegen oder Metriken zu überlegen, wie gut denn man in gewissen Sachen ist oder auch schlecht, um dann zu vergleichen, was ist denn jetzt besser geworden? Was würdet ihr denn sagen, was ist das Wichtige im Unternehmen zu messen, bevor man sich überlegt, eine agile Veränderung oder in Richtung Flight Levels sich zu verändern?
Ja, das mit dem davor messen, da habe ich schon, glaube ich, zu viel Erfahrung gemacht, dass ich sage, okay, es ist eh immer schwer vergleichbar, weil wenn sich dann irgendwie fundamental etwas ändert, kannst du es auch einigermaßen die Resultate schwer vergleichen. Weil wenn du jetzt beginnst, also bei so simple Sachen wie, keine Ahnung, wie schnell liefern wir an den Markt, ja was an den Markt, ja, kleine Inkremente versus großen Wert und so, also es ist immer schwer, dieses Vorher-Nachher anzustellen, deswegen wie wir in der Flight Levels Welt das Thema Messen sehen, ist ja eher so, auch hier haben wir jetzt nicht, okay, das sind die 6 Messungen und die musst du machen und dann wird alles gut. Sondern wir gehen eben genau über das rein, was wollen wir überhaupt erreichen. Haben wir heute, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt, auch das Thema. Ja? Was wollen wir erreichen? Und dann überlegen wir uns, okay, und wie merken wir, dass wir dem näher kommen? Das heißt, eine Messung im Flight Levels Universum ist ein Feedback-Loop. Ein Feedback-Loop, der uns zeigt, sind wir quasi am richtigen Weg. Was auch das Schöne daran ist, wenn wir so eine Messung etablieren, dass wir dadurch ein gemeinsames Verständnis schaffen müssen. Ja, wenn wir zum Beispiel sagen wollen, okay, passt, wir wollen die Qualität erhöhen, dann klatschen wahrscheinlich ganz viele Leute in die Hände, super, aber wie merken wir, dass die Qualität jetzt besser wurde? Merken wir es, weil wir weniger Bugs im Bug-Tracker haben oder merken wir es, weil wir weniger Support-Tickets haben? Ja? Also wie können wir das quantifizieren? Und zusätzlich, wenn wir es dann irgendwie quantifizieren können, ist auch noch die Frage, okay, und welche Gegenmaßnahmen müssen wir setzen? Welche Gegenmetriken müssen wir etablieren, damit wir nicht die Organisation suboptimieren? Was heißt das? Ich kann relativ leicht mein Time to Market verbessern. Ich brauche einfach nur auf Qualität verzichten und die Mitarbeiter ausbrennen. Das geht schon. Ja? Wenn wir sagen, dass das aber nicht der schlaueste Ansatz ist, dann brauchen wir quasi Gegenmetriken, die uns sagen, okay, und wir müssen aber schauen, dass die Metriken jetzt sich nicht verschlechtern. Ja? Und das ist so quasi die Idee, wie Metriken im Flight Levels Universum quasi gesehen werden. Und es sind viele Sätze, um auf das wieder zu kommen, das Vorher-Nachher. Ich glaube, es ist ja ein bisschen vorher schon drinnen, wenn man mit Flight Level startet. Denn eine Veränderung ist ja nicht so ein Schalter, den du umlegst, ja, und dann oder Schnipp machst, einen Knopf, auf den du drauf drückst und dann ist plötzlich alles super geil. Sondern wenn du loslegst, ja, bist nicht sofort auf Reiseflughöhe. Das heißt, du musst einmal irgendwie da raufkommen und da ist genug vorher in den neuen Messungen bereits drinnen, dass ich sehe, wird's besser oder nicht. Weißt du, wie das meine? Also ich brauche gar nicht wissen, wie es in den letzten 5 Jahren war. Wenn ich loslege, hab ich schon relativ viel noch von der alten Welt quasi drinnen, weil wir eben nicht so aufsteigen, also direkt senkrecht, sondern weil wir halt, der Flieger nach oben geht, graduell.
Woran liegt es denn an eurer Erfahrung, dass in Unternehmen häufig Veränderungen oder gerade Optimierungen im Ablauf, in dem Wert, der erzeugt wird, als nicht so erfolgreich empfunden werden, wie man sich's gewünscht hat? Liegt das an den Zielen, die man sich gesetzt hat, oder liegt es am gewählten Weg?
Das Wunder findet nicht statt, ne?
Ja, also was ich da hin und wieder oder sehr häufig erlebe, dass dieses vermeintlich zitierte Wunder jetzt auch teilweise aus dem Blick gerät. Ja? Also man erwünscht sich dieses Wunder, und dann überlegt man sich, okay, wie kommen wir dorthin? Naja, Agilität scheint wohl etwas zu sein, wie wir dieses Wunder erreichen. Ja, wie schaffen wir Agilität? Na, da gibt es 4 Methoden, was auch immer. Dann gibt es Rollen und dann gibt es Verantwortlichkeiten. Dann gibt es einen Scrum Master. Also du tauchst irgendwo dann runter in deinem Tunnel, irgendwie zu verstehen, was Agilität ist. Und die Leute diskutieren dann über so spannende Themen wie, darf der Product Owner bei einer Retrospektive dabei sein? Ja? Die denken mir immer, okay, wir haben vorher von einem Wunder auf Business-Ebene geträumt und jetzt beschäftigt uns, ob der Kunde, beim Planning dabei sein darf oder irgendwas in die Richtung. Ja? Und das heißt, jetzt bin ich wieder beim Wunder, wir verlieren das Wunder viel zu häufig aus den Augen, als dass wir einen schnellen Feedback haben und sehen, okay, sind wir jetzt am richtigen Weg? Mir kommt es häufig so vor, ähnlich wie in Organisationen, häufig so mit strategischen Zielen umgegangen wird. Am 1.1. wird ausgegeben, das sind die Outcomes, die wir gerne erreichen würden, bis 31.12. Wir sehen uns das nächste Mal am 31.12. Aber was, ihr habt das nicht erreicht, das ist aber schlecht. Ja, ich hätte gerne ein bisschen früher einen Feedback-Loop. Und gleich ist es mit diesem Wunder, ja. Wenn ich nicht kontinuierlich drauf schaue, apropos Feedback-Loop, Messung als Feedback-Loop, was wir da vorhaben, ich muss permanent dorthin steuern, ja.
Wir wollten noch ein bisschen den Metaphernbaum rütteln, weil ich kämpfe oft damit, dass auch große Initiativen so nach einer Sprintlogik angegangen werden, aber tatsächlich sind sie ein Langstreckenlauf und dafür brauche ich halt eine gewisse Fitness oder eine Kondition. Und was halt oft passiert ist, dass man einen ersten Sprint startet und einen zweiten nachlegt und einen dritten, aber irgendwie geht dann die Luft aus und ist auch niemand da. Oder es wird auch zu wenig konsultiert, oft gibt es zu wenig Support intern und dann werden externe nicht dazu geholt, um nochmal einen anderen Blick drauf zu holen, um zu sagen, worauf müssen wir aufpassen, ja, wo sind Stolpersteine? Die sind halt nicht nur am Anfang, sondern ergeben sich immer wieder, so wie du vorher gesagt hast, mit den Spannungen und so weiter. Das kann uns quasi das Flight Level Genick brechen. Und da gut auf wirklich Fitness zu schauen, auf regelmäßige Pflege jetzt der Systeme, müssen wir eben Prozesse, die man nicht pflegt, neigen dazu zu rekrutieren. Und da gibt es auch gute Erfahrungen, aber dieses Long-Term, dieses lange Atmen, das ist nicht überall in die Management- oder Business-DNA eingeschrieben. Und das finde ich, was man sich bewusst machen muss und was man gerne auch adressieren darf. Ja, auch am Beginn von Initiativen.
Klaus hat vorher erwähnt, das Thema Strategie, und das ist noch mehr ganz Spannendes, weil ich glaube, da unterscheidet ihr euch mit den Flight Levels oder unterscheidet es euch, da hebt ihr euch ein Stück weit hervor gegenüber dem, was man so am Markt an Frameworks antrifft, ne? Indem ihr wirklich so weit rauszoomt, das Gesamtbild zu sehen. Und jetzt ist Strategie ja Spannendes in den meisten Unternehmen ja oft durch ein schwer durchschaubares PowerPoint-Slide-Deck adressiert, das in gut abgeschotteten Elfenbeintürmen versioniert wird und so wie du sagst, Klaus, dann am Anfang und am Ende des Jahres abgefragt wird. Wenn man das jetzt aber auf die Straße bringen will und damit seid ihr ja mit den Flight Levels unterwegs, was ist denn da so eure Erfahrung? Erstmal, was braucht es dafür und was verändert es? Worauf kommt es da wiederum an? Weil da arbeitet es ja dann einerseits typischerweise mit Vorstands-, Senioren-, Führungskreisen und so weiter. Aber da kommen natürlich auch andere an Bord. Aber das ist dann schon was Eingemachtes. Ne? Wie geht es ihr da ran mit den Flight Levels?
Also vielleicht vorher zwei Sätze, wie wir überhaupt das Thema Strategie, sprich Flight Level 3 in Flight Level sehen. Also what's in und what's out. Flight Levels ist kein Strategieentwicklungswerkzeug. Es geht um die Strategieumsetzung. Also Flight Levels hilft dir nicht, wenn du vor der Frage stehst, sollen wir den lateinamerikanischen Markt erobern oder den asiatischen Markt. Dafür gibt es Ansätze wie Sand am Meer da draußen. Ich habe irgendwann einmal vor einem Jahr oder so eine Google-Suche gemacht. Es gibt über 50.000, oder Amazon-Suche, über 50.000 Bücher zum Thema Strategie. Da wollte man nicht noch eins ins Regal reinstellen, ja, sondern die Idee ist eher, du nimmst das, was du derzeit an Strategieentwicklungswerkzeugen hast und mappst es quasi auf das Flight Level 3. Da haben wir so ein Interface, das heißt SOFI, ja, und mit dem kannst du dann die Strategie umsetzen. Und wenn es in die Umsetzung der Strategie geht, ist, glaube ich, eins ein großer Punkt. Also das, Mike, was du jetzt auch angesprochen hast, ne? Also Outcome-Logik im Sinne von, welche Ergebnisse wollen wir erzielen, und wir wollen aber diese Outcome-Logik, was an die Strategie hängen und die Outcomes und somit auch die Strategie an die Umsetzung koppeln. Das heißt, wir hängen das Flight Level 2, wo es um die Lieferung von Initiativen, Vorhaben und so geht, mit dem Flight Level 3, mit der Strategie zusammen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und wir setzen auf knackige Feedback-Zyklen. Also wenn ich am Flight Level 3 jetzt so ein 3-Monats-Outcome zum Beispiel habe, ja, ist die Pointe, dass wir uns einmal die Woche vom Flight Level 3 Board treffen und schauen, bewegen sich diese Outcomes. Wenn sie sich innerhalb von einer Woche nicht bewegen, naja, ist vielleicht wurscht. Ne? 2 Wochen, vielleicht auch noch wurscht. 3, 4, 5, 6. Ein Quartal hat halt nur mal 12 Wochen. Und wenn dann 6 Wochen vorbei sind, ist die Hälfte der Zeit vorbei. Und wenn wir noch null bei den Outcomes gesehen haben, dass sich da was getan hat, dann könnte man hoffentlich einmal fragen, naja, müssen wir vielleicht irgendwas anders machen. Das heißt, wir wollen auch hier proaktiv schauen, dass wir sehen, wo wir gegensteuern müssen. Und das ist im Wesentlichen nichts anderes wie das, was wir auch auf einer Veränderungsebene machen, wo wir wieder beim großen Wunder sind, was wir davor gesagt haben. Ne? Also wir erwarten uns das große Wunder, dass mit Flight Levels plötzlich alles gut wird. Ja, wir müssen kontinuierlich drauf schauen und kurzschleifig quasi schauen, ob wir dem Ganzen näher kommen. Und das ist, glaube ich, auch die große Pointe am Flight Level 3, wenn es um Unternehmensoutcomes geht, die wir erreichen wollen.
Wo wir gerade bei Wundern sind, was steht denn auf eurer Agenda noch? Was kann man von euch sehen demnächst?
Also ich persönlich bin gut beschäftigt jetzt dann wieder mit Praxisprojekten, nicht nur mit Flight Levels, aber doch viel, und freue mich auf den nächsten Flight Level Coach-Programm-Durchlauf, was Michael schon erwähnt hat. Der startet jetzt demnächst, und ich glaube, wir dürfen noch ein bisschen was ins Marketing, ins Geschichten erzählen und so Dinge, wie wir jetzt mit euch machen, investieren, um das Buch bekannter zu machen. Es wird auch in Sprachen übersetzt gerade. Ansonsten sehr generell Schreibarbeiten, aber das ist jetzt da nichts zur Sache. Ansonsten mal den Ball flach halten, also nicht gleich wieder ein Riesending. Ja, mal schauen, was jetzt aus dem entsteht. Letzter Stand des Irrtums haben wir ja genannt. Genau, und mit dem beschäftigen wir uns jetzt noch eine Zeit, oder ich zumindest. Glaubst du?
Ja, mit Ball flach halten, damit kann ich sehr viel anfangen. Also Sigi, du hast eh schon gesagt, also wir haben jetzt eben das Buch Flight Levels auf Deutsch, ist es mittlerweile heraus, und es wird hoffentlich bald auf Englisch kommen. Dann kommt es auch noch auf Portugiesisch und Spanisch. Also da, es gibt immer was zu tun. Aber ich glaube, für mich ist es so, dass man eher irgendwie ins Konsolidieren kommt. Also es ist schon echt viel, was derzeit da ist von dem ganzen Thema Flight Levels. Und die Idee ist, dass man das jetzt besser auf den Boden bringt. Also wir investieren quasi auch in der Flight Levels Academy jetzt, dass das Wissen da breiter ausgebreitet wird. Es wird mehr Events geben rund um das Thema Flight Levels und so. Also wir wollen das Thema quasi prominenter machen. Ja, das ist das, was was mich derzeit beschäftigt und den Sigi halt auch mit beschäftigt. Und wenn nicht, dann wirst du damit beschäftigt.
Ich denke, alle Informationen gibt es auf eurer Website zum Thema. Flight Levels Academy, glaube ich, findet man über Google.
Ja, flightlevels.io.
IO, noch leichter. Und von daher war es uns ein absolutes Volksfest, euch beide zu Gast zu haben. Vielen Dank für eure Ausführungen. Es ist ein Riesenthema, da könnte man natürlich jetzt eine ganze Serie an Podcasts dazu machen. Aber ich glaube, das hat schon mal einiges an spannenden Themen aufgebracht und wir hoffen natürlich, dass da viele Diskussionen daraus entstehen. Und für jetzt wünschen wir euch für das zweite Halbjahr, das wird ja absolut spannend, Sie hat es erwähnt, viel Erfolg, alles Gute und wir sehen und hören uns wieder.
Vielen Dank, lieber Mike. Vielen Dank, lieber Harald.
Vielen Dank.
Spannend mit euch.
Ja, schönen Abend noch.
Danke, dass ihr hier wart. Tschüss zusammen.
Danke. Bye.